Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Ich hab auf Play drückt.
Super, danke. Hi und herzlich willkommen. Was ist das für ein Charakter?
Als wir in Holland waren, haben wir die ganze Zeit bloß so geredet.
Okay.
Kannst du mir mal das Brot drüber geben?
Ich
weiß nicht genau, warum wir das gemacht haben, aber wir haben wirklich Stunden an Konversationen mit dem Charakter gesprochen.
Aber war das so, dass dann alle voneinander dachten, ich find's nicht lustig, aber die anderen finden's lustig, oder hast du es auch gern gemacht?
Ich hab schon viel gelacht.
Okay. Ja, lag wahrscheinlich an dem Charakter vor allem und an dieser wahnsinnig lustigen Stimme und nicht an anderen Substanzen.
Nicht am Kiffen, meinst?
Ja. Ich bin leider wahnsinnig hungrig übrigens. Ich hab's nicht mehr geschafft zu essen.
Kannst du aufhören, mein Bein zu salzen?
Was?
Was machst du mit dem Messer?
Ah, okay, neuer Charakter. Cool.
Der Comedian.
Wenn ich hungrig bin, bin ich leider wahnsinnig gereizt und sehr aggressiv.
Ja.
Und werde immer auch recht schnell ausfallend. Hangry nennt man das, glaube ich.
Hungry.
Ich bin noch nicht ausgeredet. Halt die Fresse kurz, bitte.
Das hat übersteuert.
Ja, ich weiß. Sehr es war gut. Auch soll ein Gag sein. So schlimm ist dann auch nicht.
Okay. Also, heißt es hangry wegen angry und hungry?
Hungry.
Okay.
Hangry. Ich bin sehr hangry Mensch. Ich habe auch keine Impulskontrolle beim Essen. Ich bin entweder überfressen oder sehr hungrig.
Du bist vor allem, was mir in letzter Zeit bei dir aufgefallen ist, du hast was Neues entwickelt. Du hast zwei neue Charaktereigenschaften entwickelt, wegen den ich dir ins Gesicht hauen möchte.
Echt?
Du hast eine Sache, du sagst jetzt immer nett. Ich glaube, das will ich nett, sagst du immer. Uh-huh. Wenn ich dich frage, keine Ahnung, willst du heute noch aufnehmen? Na, ich glaube nett. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
Ich auch nicht genau. Ist auch so ein Charakter, den ich gerade workshoppe.
Das macht mich so aggressiv.
Wirklich? Das magst du nett?
Nein. Ah! Hör auf das zu machen. Und du kannst dankbar sein, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, mich, die dir ehrlich die Meinung sagen und die dir sagen, dass sie das stört.
Aha.
Es stört mich.
Und was ist der zweite?
Das zweite ist, dass bei dir in letzter Zeit die Stimmung sehr schnell kippt. Und zwar nicht so ein bisschen die Stimmung kippt, sondern so, wir hatten gestern ein Meeting. Und das Meeting war wegen uns, wegen dir und mir und dem Podcast mit unserem Management. Und ich habe gemerkt, dass eine halbe Stunde vor Meetingende warst du raus. Du hast keine Lust mehr auf dieses Meeting. Du hast dein Handy geguckt, du warst nicht mehr konstruktiv. Und das habe ich in letzter Zeit bei dir beobachtet. Finde schön, dass wir so therapiemäßig das gerade so aufarbeiten. Ich habe beobachtet, dass in letzter Zeit bei dir schneller kippt als vorher.
Ja, ich glaube, zwei Aspekte. Einmal, ich glaube, weil ich von Grund aus ein sehr begeisterungsfähiger Mensch bin und mein Energielevel normalerweise sehr hoch ist, ist die Fallhöhe sehr hoch. Also, dass du dann gerade dann merkst.
Das ist mein Fehler.
Also. Nur, dass du es als jemand, der mich sehr gut kennt, sehr merkst. Und dass, wenn ich jetzt durchs Leben gehen würde als jemand, der also ein bisschen weniger Energie hat, dann würde der Abfall nicht so stark auffallen.
Okay.
Das heißt, ich glaube, ich bin gar nicht so doll raus. Nur im Kontrast zu dem, wie sehr ich drin bin davor, wirkt es so. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich gerade wieder ein bisschen überarbeitet bin und dann mein Energiehaushalt einfach abstürzt.
Was machst du, um dich zu pushen arbeitsmäßig? Bist du jemand, der Traubenzucker nimmt?
Nein, ich weiß nicht warum, aber ich nehme sehr wenig. Also ich nehme nicht mal Aspirin.
Ja.
Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Du kannst dankbar sein, dass ich dir sage, dass mich das stört. Weil ich hatte mal einen Tick.
Ich
weiß nicht, ob das richtig ist, das als Tick zu bezeichnen. Aber ich habe, als ich beim Radio gearbeitet habe, musste ich plötzlich sehr viel telefonieren. Weil wir, also mein Kollege und ich, wir mussten damals mit den Werbekunden telefonieren. Also mit dem Autohaus Irdelbacher, das für die neue Caravan- und Wohnmobil-Serie Werbung schalten wollte bei uns. Mit denen musste ich telefonieren. Und immer, wenn ich telefoniert habe, habe ich am Anfang gemacht. Immer so, hallo Herr Irdelbacher.
Hast du schon mal gebeichtet und ich bin sehr froh, dass du die Angewohnheit abgelegt hast.
Ja, bin ich auch. Wenn du das auch ablegen könntest mit dem Nett.
Ich muss noch abwägen, es macht halt sehr viel Spaß, so zu
was
reden.
Was macht daran Spaß?
Ich weiß nicht, was macht an deinem Holländisch Spaß?
Es ist nicht Holländisch, glaube ich. Ich weiß nicht, welche weirden Dialekte da zusammen, irgendwas Schlesisches, glaube ich, spielt da mit rein.
Ich weiß es nicht, auch was Minderbemitteltes.
Ja.
So ist es.
Ich glaube auch.
Ist eine ganz wilde Mischung.
Ja.
Warst du in einer Theater-AG oder so? Hast du mal einen Charakter gespielt so richtig? Hast du mal geschauspielert?
Ich war das Kasperle in der ersten Klasse.
Und du warst das Kasperle auch?
Nee, ich durfte das Kasperle beim Puppentheater spielen. Das weiß ich noch. Und da war das aber eine sehr wilde Storyline, weil plötzlich kam einfach aus dem Nichts der Räuber und das Krokodil war auch am Start. Und statt dass sich der Räuber und das Kasperle zusammentun und gegen das Krokodil kämpfen, war es, glaube ich, so, dass Ich glaube, es hat sich dann einfach in Wohlgefallen aufgelöst.
Oh nein, aber hast du es zu ernst genommen? Ich meine, wir arbeiten als Autoren ja manchmal mit Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen. Mhm. Und es ist sehr toll, wenn die die Charakter sehr ernst nehmen. Aber manchmal ist es auch ein bisschen übertrieben. Also wenn du als Sechsjähriger zu dem Regisseur gegangen wärst, ja, und gesagt hättest, Entschuldigung, aber was ist denn die Motivation des Kasperles? Ich spüre da noch nicht. Was ist denn die Backstory des Kaspers? Warum entscheidet sich der Kasperle so, wer sich entscheidet? Was fühlt er in diesem Moment?
Was ist denn die Backstory vom? Also es gibt in der Welt Kasperle-Theater, ne, gibt's das Kasperle, das ist unser Protagonist, das ist der Held. Dann gibt's das Love Interest, das ist die Prinzessin. Dann gibt's den Antagonisten, das ist der Räuber. Was zum Fick ist das Krokodil?
Das ist einfach Inklusion. Das ist auch einfach auch dabei.
Auch dabei, einfach.
Aber kann das, ich habe noch nie diese Puppenkiste gesehen. Wie heißt das nochmal?
Augsburger Puppenkiste.
Habe ich noch keine einzige Folge von gesehen.
Ernsthaft nicht?
Nee, und ich weiß deswegen überhaupt nichts über das Kasperle. Nur, dass es immer
völlig
wieder
unterschiedliche, das ist wie DC und Marvel.
Ach, wirklich?
Ja, das, also Puppentheater ist das, was viele von uns als Kind auch zu Hause hatten, mit so einem Aufsteller, mit so einem Theateraufsteller, mit so einer kleinen Theaterbühne und hoch. Und dann, da kniet man sich so dahinter und steckt irgendwelchen Puppen den Finger in den Arsch und spielt die dann. Kennst du das nicht?
Das Konzept kenne ich, aber ich habe noch nie einen, also ich habe jetzt keine Folge Kasperle geguckt.
Ja, du kannst einfach rein switchen. Man muss jetzt die ersten drei Staffeln Kasperle nicht gesehen haben.
Ja, genau. Verstehe ich Kasperle, wenn ich die Anfangsstaffel nicht gesehen habe?
Doch. Also es gibt, wie gesagt, diese Charakter. Ich glaube, es gibt auch noch einen König, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann gab es immer noch, welche weirde Puppe auch immer die Mutter oder der Vater des Kindes gebastelt hat, bei dem man zum Kasperle spielen war. Und die Augsburger Puppenkiste ist was ganz anderes. Das sind ja Marionetten.
Ah, okay.
Ja.
Ja, gut.
Da gab es ja verschiedene, auch verschiedene Welten. Kennst du nicht Urmel aus dem Eis?
Doch, aber das ist doch eine.
Das fucking Augsburger Puppenkiste.
Aber ist das nicht eine animierte Serie?
Dude. Das sind Marionetten.
Nee, es gibt aber auch eine animierte Serie, bei der irgendjemand Euski Poiski ruft.
Ja.
Und irgendjemand aus dem Eis kommt.
Das ist Urmel.
Das ist doch Urmel, aber das habe ich im Kika gesehen, als
ja, gut.
Trickfilm.
Okay, dann ist es vielleicht remade, aber das Original, wahrscheinlich gibt es noch ein anderes Original, aber das erste, was ich gesehen habe, war von der Augsburger Puppenkiste. Oder Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer.
Kenne ich auch die Kika-Trickfilm-Version von. Mit einem mega harten Intro-Song.
Ist
der Intro-Song von Jim Knopf ballert richtig hart.
Ist das noch, also, weil ich kann mich nämlich erinnern, die Augsburger Puppenkiste, glaube ich, also richtig woke war das nicht erzählt damals, was so Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer, anging. Wie ist es denn beim Kika?
Da ist es relativ, also in meiner Erinnerung war es relativ normal.
Ist das Prinzip vom Kika einfach, dass die Sachen von der Augsburger Puppenkiste klauen?
Ich weiß nicht, ob die es klauen oder ob die.
Gibt's dich bei der Augsburger Puppenkiste?
Noch nicht. Aber ich glaube, die Augsburger Puppenkiste hat sich die Geschichten ja auch nicht ausgedacht. Also Knopf ist ja ein Michael Buch Ende. Gewesen, ja, bevor es also die Puppenkiste das aufgenommen hat.
Ja, schon. Aber dass man das erste Mal das im Fernsehen gezeigt hat. Ich finde immer, also hast du so Figuren von der Augsburger Puppenkiste, so Marionettenfiguren vor dir vom geistigen Auge, wie die sich so bewegen?
Nee, ich war so creepy, stelle ich es mir vor. Hm? Und auch so ein bisschen
viel Gehüpfe.
Viel Gehüpfe, und es ist wahrscheinlich so wie bei schlechten Synchronisationen, wenn irgendwie ein Mensch fünf Leute spricht.
Hat dich bei dem Wort Synchronisation gerade jemand schlecht synchronisiert?
Also, da stelle ich mir das halt so vor, dass halt ein Mensch da oben, dieser arme Mann, der sich das auch alles anders vorgestellt hat, der irgendwie Schauspieler werden wollte eigentlich, dann so sechs Puppen spielt und dann halt mit verstellter Stimme mal Urmel und mal den anderen spricht.
Weil ich finde nämlich immer so, Figuren bei der Augsburger Puppenkiste bewegen sich immer wie so dreijährige Kinder, die noch nicht so genau wissen, wie man mit den Gliedmaßen umgeht und auch viel zu viel springen und so bewegen sich die immer. Ich habe nicht geschauspielert, richtig, aber meine Family, vor allem mein Dad, war sehr involviert in die Puppenspielerszene in Spandau, wo ich aufgewachsen bin.
Wie, er war involviert in der Szene?
Ja, es gibt, glaube ich, gibt es immer noch. In Spandau, wo ich aufgewachsen bin, gab es das Marionettentheater. Und das war in der Keppelvilla Frohnberg. Und das war einmal im Vierteljahr oder so, wurden da Stücke aufgeführt mit Marionetten. Meistens irgendwelche furchtbar alten Klassiker, so Voltaire, der eingebildete Kranke und sowas.
Ach,
und
das wurde, mit Marionetten?
Das wurde mit Marionetten aufgeführt und der Chef des damaligen ja. Marionettentheaters hat sich unfassbar viel Mühe mit dem Bühnenbild und den Marionetten gegeben.
Aber das klingt jetzt wie, als wären die Zuschauenden vor allem Erwachsene, also als wäre es ein Marionettenstück
gab's
für Erwachsene.
Gab es auch für Kinder? Gab es auch? Der gestiefelte Kater, kann ich mich erinnern.
Und so. Ja, aber es gab auch Erwachsene-Stücke.
Viele Erwachsene.
Wie weit ging das da? Gab es auch Sexszenen mit Marionetten? Gab es irgendwie Gewalt mit Marionetten?
Es gab Gewalt, gab es. Ich kann mich an die Exekution erinnern.
Mit Marionetten?
Mit Marionetten.
Was?
Ja.
Kasperle, diesmal stirbt er.
Nochmal von vorne, ne? Mhm. Kasperle sind nicht Marionetten. Kasperle sind Puppen.
Ja, Entschuldigung.
Die wir von der Marionettenspielerszene legen da großen Wert auf die Unterscheidung.
Ja, natürlich. Augsburger Puppenkiste führt heute auf der Aufstieg des Dritten Reichs.
Sowas.
Sowas gab es
ja, genau. Da. Exakt. Irgendwie Watergate-Verschwörung.
Ja, genau.
Mit der Augsburger Puppenkiste Marionetten.
Ja.
Das finde ich spannend. Meinst du, was gibt's?
Wenn nicht, dann sehe ich da gerade einen Katsching-Moment.
Es war nicht so ein Katsching-Moment damals in Schwandorf. Wobei am Anfang war das schon gut besucht und so. Aber das war halt immer so Publikum von so 30, 40 Leuten. Aber was für mich halt geil war, mein Vater hat da immer Figuren gesprochen. Also der hat nicht gespielt, sondern der also
Moment, der Mensch, der spielt, spricht die nicht auch immer?
Nicht bei der Version, die ich kennengelernt habe.
Aber war das dann so, dass der Mensch, der die spielt, die haben den halt gecastet und hat die Puppen perfekt gespielt?
Ja.
Und dann haben sie gesagt, oh cool, sie, mega, sie haben den Job. Und dann hat der Mensch gesagt, na, danke schön.
Und dann haben die gesagt, wollen Sie einen Podcast mit Christian Huber machen?
Und dann hat er gesagt, nee, ich glaube nicht. Und haben die gesagt, okay, wie wäre es, wenn Sie die Puppen nur spielen? Und wir suchen jemand anderen, der sie spricht.
Ich glaube, es ist zu anstrengend. Sorry, falls ich die Puppenspielerszene jetzt verärgere. Also die Marionettenspielerszene jetzt verärgere. Ich glaube, es ist zu anstrengend, die zu sprechen und zu spielen gleichzeitig. Weil du spielst eine Marionette mit zwei Händen.
Mhm.
Und ich durfte das auch ein paar Mal ausprobieren. Und ich kann mich auch erinnern, wir haben mit der Schule dann da Ausflüge hingemacht, haben so Führungen und so gekriegt. Und das ist sau anstrengend, weil du wirklich relativ komplexe Bewegungen mit so einer Figur mit diesen Fäden machen kannst.
Ja, und wenn Marionettenspieler den Faden verliert, ist es Doppelschwimmen.
Mhm.
Wir haben ja sogar einen im Freundeskreis, Miguel Rubitzki, ein lieber Kollege von uns, ist lange Puppenspieler gewesen, nicht Marionettenspieler.
Wie gesagt.
Ja, ja, genau, aber wir vermischen es gerade ja sehr.
Wir nicht.
Also, ich glaube, dass bei Puppenspielern es üblich ist, dass die Puppenspielenden auch die sprechen und vielleicht bei Marionetten nicht.
Bei Marionetten glaube ich nicht, weil ich kann mich erinnern, dass mein Vater viele Abende damit verbracht hat, bei den Machern von diesem Marionettentheater zu Hause die Tonspur aufzunehmen quasi.
Und musste er da auch in Character? Also
ja,
hat er dann
war in Character.
So Method-Acting-mäßig saß er am Küchentisch und hat dann, wenn irgendwas war, deiner Mutter mit so einer Zeitung auf den Kopf gehauen, wie das Kasperle.
Das hatte nichts mit dem Puppenspielen zu tun.
Das hat er dann, sorry, ich bin noch in Character.
Und wie gesagt, Puppenspiel, was anderes als Marionettenspiel.
Ja, natürlich, Entschuldigung.
Und da kann ich mich erinnern. Und das Geile war halt damals immer, es gab immer so Premierenabende. Also wenn jetzt der eingebildete Kranke das erste Mal uraufgeführt wurde in diesem Marionettentheater, dann gab es dann Premierenabend. Und ich durfte da schon immer mit als 12-Jähriger und so. Und das war natürlich
insane
geil. Also es war halt dann Kultur in der Kleinstadt und da war die Presse da und in diesem, in der Keppel Villa, wie diese Location hieß, wo diese Aufführungen immer stattgefunden haben, ist der zweite Name davon ist das Oberpfälzer Künstlerhaus. Und das war wirklich, das ist eine riesen Villa ist das eigentlich, die umfunktioniert wurde zu einer Art Museum, Schrägstrich Showroom und halt eben Theaterbühne. Und da war dann zum einen in einem relativ großen Raum eben diese Puppentheater, Marionettentheaterbühne, wo diese Premieren stattgefunden haben. Und dann in dem restlichen Gebäude waren immer Ausstellungen von irgendwelchen Künstlern, lokal, überregional und teilweise international. Und da war auch ein Riesengarten dabei. Und da waren teilweise waren's wirklich geile, geile Ausstellungen. Und in der Pause von dieser Premiere sind immer alle Gäste mit Orangensaft oder Sekt-Orangensaft oder Sekt, dann durch diese Hallen gelustwandelt und haben sich da die Ausstellung angeguckt. Das war der Hammer.
Und das Stück, das du dann gesehen hast, hat es dich umgehauen? War das verrückt oder warst du da schon so abgestumpft von anderen Medien, dass dich das gar nicht mehr geflasht hat?
Die Stücke waren oft sehr weird erzählt. Also
sehr künstlerisch.
Ja, nicht so richtig künstlerisch, sondern es waren halt so alte Schinken. Das war halt nicht geil erzählte Stücke, sondern es waren halt so alte Theaterstücke von, aber auch nicht die guten. Und ich weiß schon, dass ich mich teilweise ein bisschen gelangweilt habe dabei, aber ich wusste ja, in der Pause laufen wir alle durch die Gegend und gucken uns die Kunstwerke an. Und ich darf Sachen machen, die man als 12-Jähriger, eigentlich muss im Bett sein. So. Und was auch geil war, nach der Premiere gab es immer ein Premierenessen. Da haben sich dann die Macher von dieser Marionettenbühne und die Spieler und auch die das gesprochen haben, danach halt versammelt und dann gab es halt so kalte Platte und kalten Braten und noch mehr Sekt und so. Und das war immer, da habe ich mich das Jahr lang drauf gefreut. Jetzt zaubert mir das ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich daran denke.
Süß. Ja. Ja, Marionetten hatte ich keine Berührungspunkte mit tatsächlich. Also ich kann mich nicht daran erinnern, mal so ein Marionettenstück gesehen zu haben.
Ja.
Aber bin interessiert. Also vor allem auch an so neu. Ich weiß ja nicht, was die Szene, was da passiert ist. Also vielleicht hat sich das ja auch voll weiterentwickelt und dann ist es jetzt so, keine Ahnung, Pinocchio neu erzählt mit Marionetten und Pinocchio ist dann so ein Actionstreifen oder so.
Ja, oder so Rambo. Ja, so teilweise, Rambo. Was die Musical-Szene macht. Ne? Da wundere ich mich schon teilweise so Udo Lindenberg, das Musical. Okay,
was ist da passiert?
Einfach, ich glaube, weiß ich nicht, seine. Oh, Moment. Reist er nicht nach New York, weil er noch niemals in New York. Ich weiß nicht.
Und ändert sich dann das Musical? Nee, ich war nur einmal in New York.
Das war nicht Udo Lindenberg auch nicht, sondern.
Nee, da bringst du jetzt auch was durcheinander.
Ich schmeiß alles durcheinander. Kasperle war noch niemals in New York.
Es gibt, oh Mann, das. Es gibt ein. Es hat jetzt nichts mit dem zu tun, aber es gibt ein Gedicht. Kasperle in Berlin heißt das, glaube ich. Mhm. Das habe ich einmal in der Bibliothek, habe ich ein Buch random aufgeschlagen und das war dann ein Gedicht über Kasperle, der nach Berlin kommt und in Berlin ist gerade, es war, glaube ich, gerade die Nazi-Zeit im Anmarsch und es war
also jetzt ganz satirisch. Ganz aktuelles Stück.
Ist ein ganz aktuelles Stück. Es war satirisch geschrieben, ich habe es gelesen, fand es mega lustig, ich habe es weggetan und dachte, ah Mensch, eigentlich würde ich das Buch gerne ausleihen und ich habe es nie wieder gefunden und ich war so verzweifelt. Ich weiß nicht, von wem es geschrieben ist, ich glaube Kurt Tucholsky, ich habe dann irgendwann der Kurt Tucholsky e.V. geschrieben, irgendwie so ein Verein, der sich um Kurt
Tucholsky
dreht. Ja, wirklich.
Oder was?
FBI at alle. Und Leute, ich suche dieses Stück, ich habe es bis heute nicht gefunden. Falls irgendjemand vage weiß.
Also worum geht's? Sag doch mal.
Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es geht um Kasperle. Mhm. Es ist ein Gedicht. Mhm. Das Gedicht erzählt die Geschichte von Kasperle, der nach Berlin kommt. Und in Berlin ist gerade die Hölle los.
Aber
und
Kasperle kommt nach Berlin.
Ja.
Weil, warum? Also weil
ist einfach, weiß ich nicht.
Okay,
weiß ich nicht
Künstler,
mehr.
Künstler werden. Mit seinen Eltern gestritten, wie Maler werden.
Ich krieg's
zusammen
hin. Ich wollte es dann auch noch mal lesen und hab's nicht mehr gepackt.
Okay. Weil ich, also aber gibt es eine Szene, wo Kasperle Hitler sieht und versucht, ihm so auf den Kopf zu hauen?
Das wäre geil. Nee, aber ich glaube, Kasperle kommt nach Berlin. Es gibt eine Szene, wo er Drogen ausprobiert und Techno-Musik hört.
Das ist Kasper.
Kasper
kommt nach Berlin.
Freie Liebe predigt.
Ja.
Okay. Nee, ich finde es nicht mehr wieder. Und das macht mich wahnsinnig, weil ich mittlerweile glaube, habe ich das halluziniert. Hm? Das war wirklich wie in so einem Horrorfilm, wo dann plötzlich das Buch dann weg war.
Ja. Die Zeit gab es in Deutschland.
Keine,
sag ich jetzt mal.
Wo dann plötzlich Bücher weg waren. Mhm. Ja, es kann auch sein, dass es Erich Kästner war. Ich weiß es nicht. Einer aus dem Schlag.
Bist du nicht großer Erich Kästner-Fan?
Riesen Erich Kästner-Fan.
Ja, ne, dann müsstest du doch eigentlich, müsstest du ja kennen.
Ja, aber er hat sehr viele Gedichte geschrieben.
Okay.
Und das spezifisch habe ich nicht mehr gefunden.
Okay.
Kasperl in Berlin. Ich glaube, es hieß sogar so. Ich weiß nicht, warum ich es nicht nochmal gefunden habe.
Hast du es gegoogelt?
Ja, na klar. Ja, hast du es gegoogelt?
Weiß ich ja nicht.
Nee, ich habe es. Danke.
Vielleicht war es kurz. Also, vielleicht wolltest du es googeln, aber dann ist deine Stimmung gekippt und dann hast du dir, das google ich nett.
Das google ich jetzt nett.
Ned. Du warst nämlich Ned.
Ned.
Das ist das, was ich sagst. Wenn du nett sagen wirst, glaube ich, würde es gehen. Nee. Aber du sagst Ned.
Ned Flanders. Naja, gut.
Das ist schrecklich.
Ja.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass stimmt. Ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachrichten anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt 1000 Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein, gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten, das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber
musst du auch, muss ich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App und mit ein paar wenigen Klicks Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge. Und dann schlägt dir Clark Angebote vor. Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung.
Hast du eine Theatervergangenheit? Hast du mal irgendwie Theater gespielt?
Nee, leider nicht, obwohl mir das, glaube ich, viel Spaß gemacht hätte. Ich habe nur einmal in der Grundschule bei der
Die Sirene ist bei uns.
Die Sirene ist bei uns. Bei der Weihnachtsaufführung von der Weihnachtsgeschichte, also die Geschichte mit Jesus und dem Stern und den irgendwie drei heiligen Königen.
Und dem Kasperle.
Und dem Kasperle, es war so ein Mashup.
Kasperle, Melchior und Balthasar.
Und das Krokodil. Das einfach auch dabei ist. Das Krokodil ist wirklich, das ist so dieser eine Freund im Freundeskreis, der einfach dabei ist.
Man weiß nicht, wann und wo der aufgetaucht ist.
Er ist einfach da.
Einfach nicht mehr gegangen.
Ich war einer der drei Hirten, hatte da so eine kleine Nebenrolle.
Hattest du Text?
Ich hatte Text, ich glaube zwei Sätze. Und ich habe meinen Text genailed, ich hatte aber trotzdem anderes Fauxpas. Einer der anderen beiden Hirten hat seinen Text gesagt und ich war mir sicher, er darf eigentlich noch nicht reden.
Oh.
Und habe ihm den Mund zugehalten.
Nicht was?
Und dann habe ich gemerkt, Moment mal, ich bin im Unrecht, du musst deinen Text jetzt doch sagen.
Moment, hol uns mal kurz rein.
Ja,
es ist Premierenabend.
Genau, es ist Premierenabend, die ganze Schule ist da, die Eltern sind da von allen.
In der Turnhalle, in der Aula.
In der Aula.
Okay, festliche Stimmung.
Festliche Stimmung.
Vorweihnachtszeit.
Es ist Grundschule, Vorweihnachtszeit, ja. Alle gehen nochmal ihren Text durch. Hinter der Bühne ist die erste große Theateraufführung überhaupt.
Maria und Josef koksen nochmal kurz, um sich
genau,
fit zu machen.
Genau, einer der Hirten streitet mit dem Regisseur. Nein, aber was sind meine Gefühle? Und will irgendwie, wie wär's, ich kann auch singen und tanzen. Soll ich nicht singen und tanzen? Nein, halte ich einfach an den Text. Ich habe hier einen neuen Textvorschlag.
Und alle sind nervös, weil nämlich angeblich irgendwelche Leute aus Hollywood da sind, die neue Talente suchen und so.
Genau, ja, so sieht's aus. Und ich war einer der Hirten und bin dann auf die Bühne. Moment, ich glaube sogar, das war das Theaterstück, in dem meine Mutter mir einen Bart gebastelt hat, aus Watte.
Einen Bart aus Watte?
Ja, und zwar sehr liebevoll gemacht hat, weil ich unbedingt einen Bart wollte. Und hatte ich halt, war ich in Kostüm.
Ich will auch unbedingt einen Bart.
Das war auch richtig gut gemacht. Da war ich im Kostüm auf der Bühne und ich kann mich an meinen Satz nicht mehr erinnern, aber es war, glaube ich, irgendwie so, wir sehen den Stern und fragen uns, okay, wow, der leuchtet hell.
Ja. What the fuck?
What? Das glaube ich jetzt nicht. Und ich habe meinen Satz gesagt und ich wusste, nach meinem Satz kommt Hirte Nummer 3. Und dann kam aber Hirte Nummer 2 und ich habe ihn im Mund zugehalten, weil ich dachte, nein, du darfst doch nicht reden.
Also Hirte, du sagst, seht, der Stern, er leuchtet aber hell. Und du rechnest ein und dann sagt der zweite Hirte, sagt dann, in der Tat, er leuchtet, fast so hell wie die Sonne.
Und dann sagt der dritte Hirte, übrigens, vielen Dank an unseren Sponsoren, schreibwaren.de.
Mit 5% mit dem guten Code. Gott.
Genau, und ich wusste, Hirte 3 spricht vor Hirte 2.
Okay.
Und aber Hirte 2 hat die Klappe aufgemacht. Okay. Und ich dachte, du darfst noch nicht. Das Problem ist, Hirte 3 und Hirte 2 sind Zwillinge.
Oh.
Und da hab ich dem Falschen den Mund zugehalten.
Du hast, okay.
Also Hirte 2 war Hirte 3 und die waren im Recht.
400 Leute im Publikum.
Ja.
der, von dem du denkst, es soll nicht sprechen, spricht.
Ich halte ihm heroisch den Mund zu.
Du rennst hin.
Wir waren schon nebeneinander und ich klatsche ihm meine Hand aufs Maul und will diese Produktion retten.
Ja.
Und sage laut, noch nicht du.
Wir sind live, Leute. Wir sind live.
Wir sind keine live. Aufzeichnung. Einmal mit fucking Profis arbeiten. Einmal.
Und dann?
Und dann gucken mich beide an und Hirte, den ich den Mund zugehalten habe, redet halt unter meinem Mund weiter, man versteht's nicht.
Ja.
Und dann gucke ich halt den anderen an und der guckt mich an und dann sagt er, na gut, dann sagt er halt seinen Text und während er den sagt, merke ich, ach scheiße.
Nee, wie war denn die stimmt. Reaktion aus dem Publikum?
Gelächter. Sehr viel Gelächter.
Oh, okay. Dachten die, es gehört dazu? Nee.
Nein, nein, die wussten sofort, der Bakhti hat verkackt. Wer hat verkackt? Ach, der Türke. Was für eine Überraschung.
Wenn du es genäht hättest, wärst du Deutscher gewesen.
Und dann, ja, und dann wurde ich auch vor der Sponsorenwand, muss ich dann nochmal einschätzen, woran es gelegen hat. So, ja, in der ersten Halbzeit haben wir alles gegeben, aber dann habe ich leider die Max und Moritz verwechselt. Was ein Fehler ist, aber da müssen wir den Trainer fragen, was ja, wir jetzt dafür.
Der Trainer stellt die Mannschaft auf. So. Ich sage immer, vor dem Krippenspiel ist nach dem Krippenspiel. Ja. So ein Krippenspiel hat 90 Minuten.
Eben. Und das Runde muss uns eckige.
Genau.
Ja, war nicht so schlimm. Alle haben gelacht, alle fanden es süß. Ich war 7 Jahre alt. Und die beiden Hirten fanden es auch nicht schlimm. Also es hatte kein Nachspiel für mich.
Okay, aber bist du, also haben die dann dich ersetzt? In der nächsten oder?
Ich hatte nur diese eine Szene, deswegen.
Aber es gab doch bestimmt öfter die Aufführung und du wirst einmal aufgeführt.
Nee, es wurde nur einmal aufgeführt. Es wurde einmal aufgeführt.
Gibt's das auf Video?
Und, nee, leider nicht.
Fuck.
Es ist auch, wir haben das Jahr 2000. Also, es ist wirklich 2001 oder 2.
Okay.
Es ist, damals waren auch Handys noch nicht so ein Ding. Mhm. Und ich, oder vielleicht gibt's das auf Video, ich weiß es nicht.
Recherchier bitte.
Ja, ich weiß doch genau, wer Jesus gespielt hat. Lennart.
Und, Lennart.
Lennart hat's genailed.
Ja, aber Moment, als Jesus beim Krippenspiel musst du ein Baby sein.
Nicht Jesus, sorry, den Papa von Jesus.
Hat's genailed.
Jesus wurde Lennart. Gespielt von Baby Born. Nee, Lennart war Josef. Und das hat er genailed.
Lennart war Josef.
Ja, und okay. Der Jesus war Baby Born.
Mhm.
Wo auch vorher die Batterien, ich glaube, es mussten Batterien rausgenommen werden, weil die Babyborn sprechen konnte. Und es wäre mega weird, wenn mitten im Krippenspiel dann Jesus sagt, ich habe Hunger.
Streichel meinen Bauch.
Babyborn hat dich lieb.
Höre, und du rennst hin und hältst den Babyborn im Mund zu.
Ja.
Ah ja, liebe ich.
Aber super. Danach hatte ich nie wieder Theatererfahrung. Es gab in der weiterführenden Schule dann nur die Musical-AG.
Mhm.
Und das wollte ich nicht, weil ich überhaupt nicht singen kann. Und schon als Kind auch wusste, ich kann das überhaupt nicht. Und ich will das auch nicht. Also, das liegt mir nicht. Ich würde gern Theater spielen, aber ich würde ungern singen. Und das gab es aber nicht. Es gab nur das Musical.
Okay. Ich habe gerade ein Flashback gehabt. Und zwar an meiner Schule im Gymnasium, als ich war, gab es eine Impro-Theater-AG.
Wie geil!
Da war ich aber nicht dabei, aber ich war einmal im Publikum. Hab mir das einmal abends angeguckt. Das war damals der Erdkunde-Deutschlehrer gehabt, von dem ich schon mal erzählt habe, der uns die Bundesländer rappend beibringen wollte. Und der,
cool.
Also der ist mit dem umgedrehten Stuhl zwischen den Beinen auf die Welt gekommen und so. Aber der war eigentlich war der nicht uncool. Der war schon in Ordnung.
Ja.
Und der hat diese Impro-Theater-AG geleitet und das war so klassisches Impro-Theater mit dem Part, jetzt ruft mal jemand einen Gegenstand rein, ja. Jetzt ruft mal jemand einen Ort rein, mhm. Jetzt ruft mal jemand eine Figur rein und dann spielen die damit. Mhm. Was für ein Gag liegt dir? Ich habe dir angesehen, dass du ein Gag machen willst.
Nein, mir ist nur einmal, also ich war in Amerika mit Kollegen und wir haben uns auch Impro-Theater angeguckt, aber halt so lustig Comedy Impro.
Ja.
Und es war wahnsinnig geil.
Ja.
Aber es gab den Moment, wo die halt auch gesagt haben, jetzt ruf mal was rein. Und dann hat er gesagt, oh, okay, ich habe Eiffelturm gehört. Ja, und ich war so, niemand hat Eiffelturm gesagt.
Wobei, du kann ich mir schon vorsagen, Eiffelturm vorstellen, du kannst schon Eiffelturm gesagt haben.
Weil ich sehr viele Fakten über Eiffelturm kenne.
Ja.
Erzähl die Geschichte von dem Herrn Eiffel.
Und bei meinem Impro-Abend war es halt so, jemand soll einen Ort reinrufen, Alaska. Jemand soll eine Figur reinrufen, Kasperle.
Mhm.
Und jemand soll einen Gegenstand reinrufen. Und jemand hat Vibrator reingerufen.
Mhm.
Großes Gelächter. Der Lehrer gesagt, ja, alles können wir auch nicht übernehmen.
Ja.
Dann hat jemand anders Schraubenzieher reingerufen. Dann haben sie halt damit gespielt.
Und dann war die Szene, ich befriedige mich selber mit dem Schraubenzieher. Der Lehrer so, verdammt, das hätte ich kommen sehen müssen. Das hätte ich kommen sehen müssen.
Schachmatt. Schachmatt. Herr Herrmann. In der Pause von diesem Impro-Abend kam ein Mitschüler zu mir her, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, kam ein Mitschüler zu mir her und meinte, wo hast denn du Vibrator gerufen? Und dann habe ich gesagt, ich habe das nicht gerufen. Ich habe es auch nicht gerufen.
Ja.
Aber was in meinem Kopf jetzt gerade ist, Ich glaube, der ganze Saal dachte, ich hätte das gerufen. Du hast das gerufen.
Aber warum dachten die das denn?
Das kam aus unserer Ecke kam das. Also irgendwie eins hinter mir.
Und du warst mit Dreadlocks da unterwegs und
da war ich in der 6. Klasse.
Ah, okay.
Ja, da war noch nichts mit Dreadlocks. Und
okay, komisch. Und das all danach, du hättest das gerufen.
Also ich glaube, also der war sich hundertprozentig sicher, der war auch überrascht, dass ich gesagt habe, ich habe es nicht gerufen. Und ich möchte hiermit die Reichweite dieses Podcasts nutzen, dass ich in der 6. Klasse.
Du hast es nicht gerufen.
Nicht Vibrator gerufen habe.
Ich finde, das ist übrigens eins der Ungerechtigkeitsgefühle, die mich am meisten nervös machen und auffühlen, ist, wenn Leute mir was zuschreiben, auch als Kind vor allem, also zu Unrecht zuschreiben. Wenn ich zum Beispiel, wir waren mal auf der Italienfahrt und es war so die Lateinkurse von unterschiedlichen Klassen und wir waren so die Ältesten. Mhm. Und dann wurde irgendwo eine Flasche Whisky gefunden. Mhm. Und dann war natürlich die Frage, okay, wer hat die Flasche Whisky da gekauft, und es war so, wir sind uns sicher, also ihr wart das ja hundertprozentig.
Ja.
Und das waren, also wenn ich wir sage, meine ich die Leute in meinem Alter, wir waren so 5 oder 6 und sind auch in einer Hütte dann gewesen, und das waren wir nicht. Keiner von uns hat diese Flasche Whisky gekauft, beziehungsweise einer hat die gekauft für andere.
Okay. Und aber ihr habt die nicht mitgebracht.
Nicht mitgebracht, wir haben nichts daraus getrunken, wir haben nichts falsch gemacht.
Ja.
Und es hieß dann, okay, also die Lehrer sind zu uns gekommen und haben uns halt befragt, und wir haben halt gesagt, wir waren das nicht, und dann wollten die auch unsere Hütte sehen, und dann ist so ein bisschen der Rechtsanwalt in mir aufgegangen und ich habe gesagt, Moment mal, stehen wir unter Verdacht oder stehen alle unter Verdacht? Also fragen Sie auch alle anderen.
Herr Meier, ich habe 7 Folgen Matlock gesehen. Ich gehe jetzt hier ein bisschen auf und ab. Wer ist überhaupt die Jury? Wer ist die Jury?
Entschuldigung, aber haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?
Genau.
Und dann haben die Lehrerinnen waren das gesagt, ja, natürlich fragen wir alle. Und dann waren wir so, na gut, ein bisschen beruhigt.
Ja.
Und dann habe ich mich aber gefragt, Moment mal, vertraue ich dem? Und dann haben wir die anderen gefragt, sag mal, wurdet ihr gefragt? Dann hieß es, nö, uns hat niemand ausgefragt. Und dann haben wir die Lehrerin damit konfrontiert, und dann meinten die, ja, es ist ja schon klar, dass ihr das wart.
Aber hieß dein, wer war das? Also du und ein Typ, der Whiskey Walter hieß? Oder? Also ich meine, einfach nur, weil er die Ältesten
waren? Weil wir die Ältesten waren und weil, also der in der Gruppe gab's, also das war halt am logischsten, weil die anderen waren halt ein bisschen jünger und ein bisschen, weiß ich nicht, uncooler gefühlt.
Okay.
Aber jetzt nicht in der Art und Weise,
dass. Aber konntest du es jemals aufklären? Nee.
Nein, und das Schlimmste war, der Mensch, der es wirklich war, war mit der Lehrerin verwandt. Und wir haben aber natürlich nicht gesnitcht.
Der Ehemann.
Der 12-jährige Ehemann. Korrekt. Wir haben natürlich nicht gesnitcht.
Ja.
Aber diese Ungerechtigkeit, dass mir was zugeschrieben wurde, was ich nicht getan habe und wo ich vorverurteilt wurde, die passiert mir immer mal wieder. Und die liegt mir so schwer im Magen wie fast keine andere Ungerechtigkeit, die mir angetan wird.
Es ist ein bisschen so, wie wenn du irgendwo auf Toilette gehst und vor dir war jemand kacken. Du gehst dann, also gehst danach wieder raus, und danach sofort geht jemand auch auf die Toilette, und du kannst aber nicht sagen,
das
ich
war nicht.
Übrigens nicht das, weswegen sie es gleich wirkt.
Ja, sondern dieser Mensch wird sein Leben lang denken, ja, du hast dieses Verbrechen begangen.
Ja.
Wobei es ja kein Verbrechen ist, auf dem Klo zu scheißen.
Ja.
Exakt. Das ist ein ganz ungutes Gefühl. Und ich glaube, vor allem bei Kindern passiert das häufiger, weil man sich ja überlegen fühlt. Und vielleicht war es das Kind gar nicht.
Ja.
Und da muss man vielleicht auch einfach mal das Kind ernst nehmen, wenn es sich hinstellt und sagt, nein, ich war das nicht. Und einfach sagen, okay, weißt du was, ich glaube dir.
Du sitzt in Schlagdistanz.
Meinst du, hatte Sherlock Holmes Kinder? Nein. Weil das wäre super anstrengend als Kind, wenn der dann dauernd alles deduziert und du kannst nichts vor dem verbergen. Du hast
keine Chance. Irgendwas.
Null Chance.
Ja. Zu Whisky habe ich auch eine Anekdote. Und zwar, ich war mit einem guten Freund und einem anderen Freund in Regensburg
unterwegs. Aber der andere war nur ein Freund. Der eine war ein guter Freund.
Genau.
Und der andere war nur ein Freund.
Und der Freund hat, also wir sind halt um die Häuser gezogen, ne? In Regensburg relativ früh schon angefangen, so in den Wirtshäusern, und haben dann irgendwann angefangen, an jeder Kneipe und an jeder Bar, wo wir vorbeigekommen sind, so ein Grappa zu trinken oder so. Also wir relativ angezündet, relativ schnell. Und dann hat der Freund sich eingebildet, er will jetzt noch in einen Club. Und ich sage ganz ehrlich, also Clubs ist jetzt nicht mehr so, in Regensburg brauche ich jetzt nicht mehr einen Club. Und der wollte aber, dann überredet, wir sind rein, und der war haubitzenvoll, der war der Klassenvollste von uns. Wir sind, das ist so 4 Jahre her oder so. Und der ist dann straight zur Bar in diesem Club, ist so 23 Uhr oder so, und der gute Freund von mir ist mit. Ich habe irgendjemand von früher wieder getroffen, habe ich mit dem kurz verratscht, drehe mich wieder um und der gute Freund von mir ist da mit einem so einem Kupfereimer, einem großen, voll Eiswürfel, einer Flasche Jack Daniels drin und allen möglichen Mischgetränken und guckt mich völlig hilflos an und sagt so, dein Kumpel hat mir das gerade in die Hand gedrückt und ist dann ins Taxi und nach Hause.
What? Okay.
Dann hatten wir also eine offene Flasche Jack Daniels und Mischgetränke, waren aber selber schon, also wir wollten nichts mehr trinken, wir wollten nicht mal mehr in den Club, wir wollten nach Hause. Aber wir können jetzt auch nicht das wegschütten.
Ist ja auch Verschwendung.
Jetzt haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit dieser Flasche? Und dann bin ich zu so einem Stehtisch mit 7, 8 Studentinnen und Studenten hin und habe zu denen gesagt, hey, wollt ihr diese schon offene Flasche Jack Daniels?
Von sehr mir, vertrauenswürdig.
Dem Mitte-30-jährigen Mann, den ihr nicht kennt. Wäre das
oh,
was?
Oh nein.
Sicher ist da nichts drin, was ihr bereuen werdet. Und dann haben die mich angeguckt und gesagt, sag mal, spinnst du? Verpiss dich. Natürlich trinken wir das nicht. Und dann habe ich gesagt, ich beweise euch, dass da nichts drin ist. Und habe diese Flasche angesetzt und habe 4 tiefe Schlucke genommen. Habt ihr denen dann wieder entgegengestreckt und dann endet mein Abend.
Ja.
Ich weiß nicht mehr.
Vor allem, ich beweise euch, dass da nichts drin ist. Gluck, gluck, gluck. Warm umgefallen.
Und das war, also ich bin nicht umgefallen, aber ich bin wach geworden, in all meinen Klamotten, alle 4 von mir gestreckt, in meinem Hotelbett.
Oh, und, immerhin.
Ja, immerhin. Und weißt aber nicht, ob die Flasche genommen haben? Wahrscheinlich nicht.
Ja, aber es ist auch traurig. Es ist halt als Mann gar nicht Teil der Lebensrealität, dass man Angst vor offenen Getränken haben muss. Als Frau ist das, glaube ich, also du musst immer auf dein Getränk
aufpassen.
Was unfassbar tragisch und traurig und schlimm ist.
Ja.
Daher kommt übrigens Anstoßen, soweit ich weiß. Also man hat früher angestoßen, damit sich die Getränke vermischen. Damit, falls jemanden vergiften möchte.
Ach, damit es rausspritzt und dann ineinander rein.
Genau,
und so?
Dass klar ist, okay, es macht keinen Sinn, irgendwo Gift reinzumischen, weil am Ende vergiftest du dich selber mit. Hab ich so gehört, weiß ich nicht.
Klingt clever.
Ja, wobei dann die Konzentration des Giftes ja auch echt gering ist. Also der eine stirbt, der andere kriegt dann Durchfall. Ist, glaube ich, okay.
Ja.
Wenn so ein Pfützelchen Gift. Wird Gift besser oder schlechter, wenn es abläuft?
Das ist eine gute Frage.
Weil, also
das ist. Und was von abgelaufenen Produkten kann dann zu Gift werden?
Ja, wie lange muss etwas ablaufen? Also wie lange muss Gift ablaufen, bis es wieder wirkt?
Bis es wieder wirkt? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Frag doch mal, wer Wissen macht A.
Ja, warum nicht?
Thema Pitch. Du bist doch gut mit der Maus befreundet.
Die antwortet, also Smalltalk mit der Maus ist immer sehr anstrengend. Hey Maus, wie geht's dir? Klack, klack, klack.
Ja, genau, aber kann man nicht sagen, zweimal Klack für Nein, einmal Klack für Ja.
Und dann blinzelt sie gar nicht.
Kommt man ganz weit. Das ist meine Anekdote zu Whisky.
Ich hatte heute einen Karma-Moment.
Karma.
Hast du manchmal Momente, wo du denkst, Karma.
Karma.
In beide Richtungen. Es gibt ja manchmal Momente, wo man denkt, ja, okay, das habe ich verdient.
Das ist Karma.
Das, okay, sehe ich ein. Und wo man denkt, Kaching, yes, das habe ich verdient.
Mhm.
Und ich hatte heute ein Yes, das habe ich verdient.
Echt?
Moment. Ich habe eine Sendung, also ein Paket erwartet am Dienstag und es stand von der Post, hey, das kommt am Dienstag wahrscheinlich. Mhm. Ich dachte, cool, Dienstag bin ich bis 3 Uhr zu Hause. Dann muss ich ganz kurz weg für eine halbe Stunde. Und dann bin ich um spätestens 4 wieder daheim.
Ja, ja.
Ich werde schon annehmen können. Und dann kam es bis 3 nicht. Dann war ich eine halbe Stunde weg und kam zurück. Und dann stand da, sorry, wir haben sie nicht angetroffen. Mhm. Ich glaube, der Postbote hat gewartet,
ja,
bis ich rauskomme. Also, weiß ich nicht.
Und wurde auch nicht bei deinem Nachbarn abgegeben? Nee,
ich habe prophylaktisch einen Abgabeort, falls ich nicht da bin, genannt. Und der war denen aber zu unsicher.
Das hatte ich auch schon mal,
ja.
Dass ich, also wenn ich keinen Abgabeort angebe, dann legt der Postbote die Pakete ungefragt auf die Treppe.
Genau.
Wenn ich die Treppe als Ablageort angebe, dann macht das nicht, weil es ihm zu unsicher
genau
ist.
Genau das ist mir passiert. Weil dann häufig das einfach da im Treppenhaus auf die Treppe gelegt wird, da habe ich geschrieben, ja gut, wenn ich nicht da bin, legt es einfach auf die Treppe. Dann hieß es, nee, ist zu unsicher, tut mir leid. Ja, und auch, ich glaube, der hat gewartet. Da gibt es aus unserer Rubrik Cartoons, die visuell gedacht sind, auditiv nacherzählen, ein Witzbild von Ralf Rute, wo auf einer Schildkröte auf dem Rücken von der Post ein Zettel ist mit, wir haben sie leider nicht zu Hause angefunden. Mm. Und die Schildkröte sagt, ernsthaft jetzt?
Feinen Klinge der Satire.
Ich find's schmunzelwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, egal. Jedenfalls, bei uns ist so, dass es einen Postboten gibt, der sehr häufig kommt. Und ich wohne ja ganz oben im Haus. Und wir haben das leider so, dass man im Haus erstmal klingeln muss, um überhaupt ins Haus gelassen werden zu können, wo die Briefkästen sind.
Ja,
das heißt,
bei uns auch so.
Also immer, wenn Post kommt, wird einmal durchgeklingelt. klingelt. Und dann macht man halt unten irgendjemand auf. Irgendjemand macht auf. Und dann meistens ist es so, ist es nicht für einen selber. Und wenn dann ein Paket da ist, das zu jemandem kommen muss, wie zum Beispiel zu mir, ich bin halt ganz oben. Mhm. Und der Postbote ruft dann von unten, Postpaket, in der Hoffnung, dass jemand runterkommt und das abholt.
Ja.
Machen sehr wenige.
Ich mach das.
Ich mach das auch. Und ich mach das jedes Mal. Und ich komme jedes Mal von ganz oben, egal, ob jemand was ruft oder nicht, runter.
Egal für wen
es ist. Egal für was, weil es könnte ja sein, dass ich was krieg und einfach als Höflichkeit. Jemand hat bei mir geklingelt, ich guck mal, was los ist. Haben Sie was für Bakchi? Und deswegen habe ich mich durch dieses Ritual mit dem Paketboten angefreundet, weil der immer sehr dankbar war, wenn ich unten war, weil ich dann auch für andere was annehmen konnte. Mhm. Also wenn er jetzt ein Paket für jemand anderen hat, der nicht kommt, dann müsste er das ja wieder mitnehmen in die Packstation. Klar. Aber wenn ich da bin, unten schon, und dann kann er mich fragen, kannst du es annehmen? Dann nehme ich es mit an und gehe hoch.
Ja.
Also einfach so ein bisschen Punkte fürs Karma-Konto
auch.
Und wir verstehen uns gut. Heute hatte ich ja das Problem, dass ich nicht da war.
Ja.
Und es hieß, du kannst dieses Paket in der Packstation mit dem Zettel abholen.
Hast du eine Packstation?
Es gibt eine Packstation bei mir um die Ecke wohl, aber es ist nicht meine. Das ist okay, komisch. Und dann war dieses Zettelchen nicht in meinem Briefkasten. Okay. Und ohne das Zettelchen kann ich diese Packstation nicht öffnen und das holen. Ich sollte das da einscannen. Mhm. Ich brauchte das Paket aber dringend. Ich konnte jetzt nicht 9 Tage warten, bis es weggeschickt wird und dann wieder hergeschickt. Und dann dachte ich, ich gehe auf gut Glück zu dieser Packstation. Mhm. Vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, wie ich ohne diesen Zettel. Und
du knackst den Code einfach. Du musst ja einfach.
Es gibt ja nur 9 Milliarden Kombinationen.
Genau, du machst Ocean's 11-mäßig. Du brauchst eigentlich nur, du brauchst einen Asiaten, einen Schwarzen und Brad Pitt, der dauernd isst.
Ja.
Und dann kannst du es knacken.
Und dann geht's los. Und der Asiate muss sich so verbiegen können, obwohl es überhaupt kein
nichts mit der ganzen Situation zu tun.
Leute, ich habe die perfekte Crew zusammengestellt. Wir haben jemanden, der sexy ist, jemanden, der stark ist, jemanden, der beweglich ist und jemanden, der lustig ist. Und ihr seid auch dabei. Verstehst du, weil das alles ich bin? Ja, ich bin's. Na gut. Ich bin auf jeden Fall zu dieser Packstation. Und wen sehe ich da? Gerade am Sachen machen, mein Paketboten, mit dem ich mich gut verstehe.
Ah.
Und dann habe ich ihn gefragt, hey, sorry, ich habe dieses Problem. Dann meinte er, weißt du was, ich öffne diese Packstation für dich. Ich brauche nur deine Sendungsnummer. Und dann konnte er das öffnen und musste einen Grund angeben, warum er das jetzt öffnet. Und dann haben wir uns einen ausgedacht. Kunde konnte sich ausweisen, was ja auch stimmt.
Ja.
Und dann hat er mir das auf Bro-Basis einfach so geknackt und gegeben.
Ah, wie geil.
Und ich dachte, katsching.
So was so cool.
Ja, voll.
Karma funktioniert schon so, dass man hat ein Konto, ne? Also es ist so, ich mache was Gutes, dann gibt es 10 Punkte auf mein Karma-Konto. Dann kann ich wieder was Schlechtes machen in dem Wert von 10 Punkten.
Meinst du, man hat da auch so Karma-Berater, wie so Steuerberater?
Oh, wo man Karma-Schlupflöcher.
Ja, genau.
Wie ist es auf den Cayman Islands?
Ja, kann ich
mich da richtig beschissen verhalten?
Und dann, weil das nicht zählt.
Irgendwie. Ja, genau.
Und dann komme ich zurück. Ich glaube, es ist sogar so, dass du, also man wird ja wiedergeboren.
Moment.
Nein, also Moment. In dem Glaubenskonstrukt, in dem Karma eine Rolle spielt.
Ach so, echt?
Ist auch dasselbe Glaubenskonstrukt, in dem es darum geht, dass man wiedergeboren wird.
Das heißt, wenn ich nicht an Wiedergeburt glaube, dann kann mir Karma nichts anhaben.
Nee, also ich glaube, also du kannst glauben, was du willst. Ich glaube, nur im Hinduismus ist beides der Fall. Man glaubt an Karma und man glaubt an Wiedergeburt. Mhm. Und daran, dass je nachdem, wie dein Karma-Konto aussieht, du wiedergeboren wirst. Also wenn du ein Arschloch warst, dann wirst du ein Regenwurm. Und
genau.
Wenn du ein mega guter Typ warst, dann wirst du ein reicher, weißer Mann oder so. Mhm. Keine Ahnung. Halt die im Startbingo irgendwie die goldene Karte gezogen haben.
Was ist mit Leuten, die sich hocharbeiten? Was ist, wenn man als armes Waisenkind geboren wird und sich hocharbeitet zum Multimillionär? Was war ich dann in meinem vorherigen Leben? Wahrscheinlich ein guter Mensch.
Ja, ne? Dann musst du ein guter Mensch gewesen sein.
Ja.
Ich frage mich aber auch, das hat so ein bisschen einen Denkfehler. Sorry an alle Hinduisten. Aber Folgendes ist nicht bedacht.
Okay.
Wie willst du ein guter Regenwurm sein? Stell dir vor, du bist jetzt ein Regenwurm
und
willst dein Karma-Konto auffüllen. Was willst du machen? Deine Möglichkeiten sind begrenzt.
Naja, es gibt Leute, die ekeln sich vor Regenwürmer, um die macht man schon mal einen großen Bogen. Da macht man schon mal was Gutes.
Ja,
dann kann man besonders gut und fluffig die Erde machen. Ich weiß nicht, wie Regenwürmer.
Vielleicht
wie
funktionieren mögen Regenwürmer gar nicht Dreck fressen.
Ah.
Die machen das, weil die wollen halt wiedergeboren werden als was Besseres.
Ja, aber manchmal denke ich mir schon so, boah, soll jetzt so ein Regenwurm sein?
Ja.
Auch nicht so schlecht manchmal.
Naja, wobei, also, wenn die Regenwürmer rauskommen, dann ist, glaube ich, für die immer Panik. Weil wie viele zerquetschte Regenwürmer ich schon gesehen habe auf Radwegen und so.
Ja, stimmt.
Warum kommen die überhaupt raus? Ich habe mal gehört, das hat nichts mit Regen zu tun an sich, also mit der Feuchtigkeit, sondern mit dem Geräusch, dass sie das rauszieht.
Dass es vibriert?
Ja, die denken halt, da geht ein geiler Rave und dann gehen die hoch.
Regenwurm-Rave.
Nee, oder ich glaube, die verbinden das Geräusch mit Regen oder die Schwingung und deswegen kommen sie raus. Also ich glaube, wenn man auf der Erde dann mit den Fingern so macht, kann man Regenwürmer anlocken.
Okay.
Ich bin mir nicht sicher.
Also, ja, okay, Karma funktioniert so, Punkte machen, dann kann man sich böse Sachen erlauben, böse Sachen machen, dann muss man wieder gute Sachen machen, um das auszugleichen. Ne? Ja. Und das alles zielt darauf ab, dass ich als was Besseres wiedergeboren werde, als ich bin. Wer legt fest, was wie viele Punkte gibt?
Ich glaube, das macht schon der Chef persönlich. Also, das wird dann wahrscheinlich ein hinduistischer Gott, oder? Gibt's, keine Ahnung. Wir sind völlig außerhalb unserer Kompetenz, darüber zu sprechen. Aber ich stelle mir ja schon so, dass es eine göttliche Macht ist, die das alles sieht und hört.
Und also eine riesen Excel-Tabelle.
Ja, genau.
Trägt es dann ein.
Ja.
Ja.
Und sagt dann, okay, Herr Meier, so wie ein Jahresgespräch.
Ja,
damals, als sie dem, wobei ich dann auch nicht ganz verstehe, in der westlichen Auffassung von Karma, so wie ich das gerade wieder gespielt habe, in der populären westlichen Auffassung denkt man ja, wenn ich was Gutes mache, dann passiert mir auch was Gutes.
Ja.
Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist so ein.
Aber
so
ist nicht genau du das gerade erzählt mit dem Postboten?
Ja, eben. Und ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das hat gar nichts mit Karma. Ich glaube, das ist so mit halbem Ohr hingehört und kulturell angeeignete Auffassung von Karma.
Ich weiß
es wirklich überhaupt nicht. Aber ich glaube auch nicht daran. Ich glaube daran, aber in der Art, wenn du gut zu vielen Menschen bist, dann passiert dir eher was Gutes, weil diese Menschen dann dir gegenüber auch wohlwollend
sind. Ja, das glaube ich auch. Apropos keine Ahnung von nichts.
Ja.
Ich habe mich gestern mit.
Du hättest auch aufhören können zu reden.
Ach so.
Apropos keine Ahnung von nichts.
Ich habe mich gestern mit einer Nachbarin von uns unterhalten. Also Smalltalk-mäßig.
Ja.
Die war draußen irgendwie auf der Straße, ist in die eine Richtung gelaufen, ich bin in die andere Richtung gelaufen. Und es war aber so ein Moment, wo man ein bisschen mehr als nur kurz Hallo sagen musste. Und die haben auch eine Terrasse und bei denen wurde die Terrasse neu gemacht. Also ich habe schon mal erzählt, ich lebe in der verfluchten Wohnung und die Holzplatten und Planken bei unserer Terrasse brechen langsam durch. Es ist eine einzige Todesfalle. Der Vermieter meldet sich nicht, um das neu machen zu lassen. Bei denen hat er sich offensichtlich gemeldet und hat diese Holzplanken austauschen lassen gegen so Kunststoffplanken. Und ich wollte einfach fragen, ob diese Kunststoffplanken jetzt im Sommer besonders heiß werden, wenn die Sonne draufknallt. Finde ich ein gutes Smalltalk-Thema. Was ich gesagt habe, ist, die bei euch, die Paneelen, werden die eigentlich heiß? Und sie guckt mich an und ich sage so, also die Paneelen, die früher jetzt als Holz waren, die jetzt so als Kunststoff sind, auf der Terrasse, werden die sehr heiß?
Aber es ist auch viel zu spezifisch für Smalltalk, dass du genau das dringend wissen musst.
Ich bin Smalltalk-Desaster. Und bedeutet das Wort Paneelen das, was ich meine? Also diese
Ich glaube, du meinst das englische Wort Panel.
Panel, ne?
Und ein Panel ist aber, ich glaube, nicht dasselbe wie diese Planken.
Und das Lustige war dann, dass sie gesagt hat, ach so, die Paneelen, nee, die wären nicht so heiß.
Und wusste überhaupt nicht.
Sie wusste
nicht.
Auch nicht, was das Wort bedeutet und sie wusste nicht, worüber wir reden.
Das ist wie, wenn man ein neues Wort gelernt hat und es dann überall einstreut, obwohl man noch nicht genau weiß, was es heißt.
Ja,
das
genau.
Ist also, ja.
Dann so, und die Paneelen, nee, bei uns die Paneelen, das wird eigentlich nicht so heiß. Ah ja, cool, wir sollen ja auch die neuen Paneelen kriegen.
Ja.
Ja.
Oh, heute ist ganz schön Paneel draußen, oder?
Ja, das ist also der nächste
auch,
Schritt.
Oh, ich habe hier, mein Rücken hat so leichtes Paneelen in sich
drin. Aber du weißt auch nicht, was das Wort bedeutet. Ne?
Ich glaube, du denkst, es ist Panel. Und Panel ist zum einen im Englischen, wenn sich mehrere Leute treffen in einer Runde und über was reden. Das ist ein Panel. Und es gibt, glaube ich, einmal halt wie so
Paneelen.
Nee, ich glaube, das ist
Paneelenholz.
Ja?
Paneelen. Es bedeutet das.
Es
bedeutet, es wird zwei E geschrieben.
Paneelen.
Oh mein fucking Gott. Es bedeutet fast das. Was ist eine Paneele? Eine Holztafel beziehungsweise eine furnierte Platte für Wand und Deckenverkleidung. Ist was ein bisschen anderes.
Fast.
Was mich noch dümmer erscheinen lässt.
Nah genug dran.
Weil sie jetzt wahrscheinlich doch wusste, was eine Paneele ist.
Und dann aber auch gemerkt hat, dass du es falsch. Aber nach sich, ich möchte nächstes Mal wiedergeboren werden als Mensch. Ich fülle mein Karma-Konto auf und tu so, als wäre es korrekt.
Es ist ein bisschen so. Also ich wäre dankbar gewesen, wenn sie mich darauf hingewiesen hätte, weil ich habe nämlich ganz, ganz lang das Wort Varieté falsch benutzt. Habe ich das schon mal erzählt?
Ich glaube ja, aber erzähl's gerne nochmal.
Ich habe gedacht, dass das Wort Varieté, und das habe ich lange gedacht, so viel bedeutet wie Auswahl.
Ja.
Und das Wort Varieté bedeutet was ganz anderes.
Weil du dachtest wahrscheinlich an das englische Wort wieder.
Variety.
Ja.
Ja, stimmt.
Und Varieté ist ja eine Form von Theater.
Genau. Und ich habe ganz, ganz oft gesagt so, ja, da besorgen wir dann einfach eine Varieté an Früchten. und niemand hat mich jemals darauf hingewiesen, dass dieses Wort was anderes bedeutet.
Oh Mann.
Ich wäre sehr dankbar dafür gewesen, wenn jemand gesagt hätte, sag bitte nicht mehr falsch Varieté.
Ja, ich habe im Türkischen das Wort für Agent und Anfänger verwechselt.
Das hast du mal erzählt.
Das eine ist Agime und das andere ist Agence. Und also Das war peinlich, als mir das gesagt wurde.
Das ist hier ein James-Bond-Wort.
Ja, aber da zum Glück viele Leute sehr wohlwollend drauf reagiert und ihr Karma-Konto. Glaubst du, man kann sich daran erinnern? Also, es gibt ja manchmal Menschen, die auch behaupten, sich daran erinnern zu können, wer sie im früheren Leben waren.
Ja, aber das gibt's auch mit so Hypnose und so.
Ja.
Die einen dann zurückführen in das viktorianische Zeitalter, und dass man so ein Burgfräulein und plötzlich kommt ein Kasperle und ein Krokodil und verfolgen einen. Ja, das glaube ich gar nicht, dass das geht. Nee.
Ich finde es schon spannend, aber es ist selten so, dass es dann jemand ist, der nicht spannend ist. Meistens ist dann, ja, mein Vorfahr war eine Hexe, und es ist nie, ja, mein Vorfahr war so ein Steuerberater.
Ja, stimmt.
Der, ja, also hatte jetzt auch nicht so ein spannendes Leben.
Das stimmt.
Es ist immer irgendwie, ich war eine Burgfräulein. Auch bei diesen Ahnenforschungen ist es nie, es gibt ja sogar in Amerika eine Show, wo Promis, wo dann nachgeforscht wird über DNA, wer war dein Vorfahre? Und es ist immer so, du stammst ab von König Ramses oder sowas. Oder du stammst ab von jemandem, der Sklaven hatte. Wie fühlst du dich damit?
Oh. Jetzt ist irgendwas umgefallen.
Oh Gott.
Aber auf der anderen Seite der Tonwand. Deswegen
ich glaube, es war nicht wichtig.
Können wir es irgendwas brennen nicht.
Ich glaube, so war Deutschland lange Zeit, als die Mauer stand. Irgendwas auf der anderen Seite habe ich, egal. Ist deren Problem.
Ja.
Jetzt habe ich auch vergessen, wo ich war, sorry.
Du warst beim Burgfräulein und bei DNA-Tests und so.
Da ist tatsächlich so, dass sie damit konfrontiert werden. Ja, hatte eine große Sklavenplantage, wie fühlt sich damit? Selten ist es so, ja, dein Nachvorfahre war so Buchhalter für Ramses. So was, okay, alles klar. Wobei das auch logisch ist, weil ich finde schon verrückt die Vorstellung, dass deine Vorfahren natürlich zurückreichen bis.
Immer.
Immer.
Ja, genau, du stammst vom Anfang ab. Finde ich auch insane. Isabella hat mal eine Zeit lang so My Heritage, wie das heißt, gemacht. Und das war schon spannend, also wie weit es zurückverfolgt werden konnte. Die hatte ganz viel so, wie geil die Berufe auch dann irgendwann wurden. So Wagenbauer war dann jemand. Und, oder Hirte. Also ist schon geil irgendwie, wenn man sich das vorstellt.
Dass da im Mittelalter jemand rumgelaufen ist mit so einer Mittelalterhaube auf so einem Mittelaltermarkt und Mittelalter-Dinge gesagt hat, und das war einfach ein direkter Vorfahre von dir, die Vorstellung finde ich völlig verrückt.
Im Mittelalter weiß ich auch nicht, ob es Jobs gegeben hätte, die ich so richtig gern gemacht hätte. Weil von den Sachen, die wir machen, ist das dann Hofnarr?
Nicht so richtig übersetzen. Ja, es ist Hofnarr.
Aber Hofnarr ist auch ein Gift.
Schreiberling. Ja, Mönch, also die Menschen, die schreiben können.
Weil du keinen Sex hast.
Das auch. Das auch.
Ich, weil ich sehr gern Bier trinke. Wir wären fantastische Mönche. Wir wären super Mönche.
Und halt schreiben. Es gibt auch, die haben halt dann Bücher abgeschrieben. Weil es gab ja keinen Kopierer und nichts. Das kam dann erst mit Gutenberg, der Buchdruck. Und davor haben Mönche einfach den ganzen Tag häufig einfach Bücher abgeschrieben.
Das heißt, von den ganzen deutschen Comedians.
War also viele Mönche als Vorfahren wahrscheinlich.
Ja.
Oh Mann. Marktschreier finde ich auch einen geilen Job.
Ja, das gibt's aber noch. Das gibt's ja immer noch, wenn du so im Fischmarkt oder so in
Hamburg bist. Ich meine den Typen, der dann, ist kein Marktschreier, der sich auf so ein Podest stellt und sagt,
verliest.
So Sachen verliest.
Ja, here he.
Der König verlautet, ab dem 3. Dezember soll es heißen und so weiter und so fort.
Ja, stimmt. Das stelle ich mir auch einen anstrengenden
Job vor. Naja.
Ich glaube, es ist einen richtig geilen Job gab's nicht, weil es gab keine Altersvorsorge und also du brauchtest irgendeinen Beruf, den du bis über dein 30. Lebensjahr hinaus machen konntest. Oder wo du halt ausgesorgt hattest. Weil das war alles so Knochenjobs, mit 30 waren die auch alle im Arsch.
Ja, also ich glaube einerseits ja, andererseits glaube ich, es gab auch viele Jobs, von denen wir jetzt, die wir nicht auf dem Schirm haben. Allein so ein Händler irgendwie. Und dann ein
Händler wäre meins gewesen.
Oder sowas, also dass man mit diesen geilen Lederbeutelchen dann auch rumlaufen kann, wo Kleingeld drin ist.
Ich glaube, ich hätte als Händler wäre ich gut gewesen. Ich hätte immer gesagt, 5% mit dem Gutscheincode.
Und diese geile Mittelalter-Haube, die hatten geile Kopfbedeckungen auch.
Ja,
das stimmt. Ich finde, der Style, der könnte mal wiederkommen. Fand ich geil, auch die Musik. Und auch so Hörnern trinken und so. Jetzt alles völlige Klischeebilder vom Mittelalter, das ja auch eine Zeitspanne von mehreren hundert Jahren umfasst, aber egal. Aber warte mal, Mittelalter. Hat man es damals schon Mittelalter genannt? Moment mal, das heißt, wenn man jetzt zurückrechnet und das war die Mitte, dann weiß man ja auch, wann es aufhört.
Ja, aber es ist ja wie beim Ersten Weltkrieg. Die Leute haben gesagt, so, puh, Gott sei Dank ist der Erste Weltkrieg vorbei.
Moment, also, der was?
Wie viel? Was? Das heißt, aber wir haben noch ein paar. Also was? Schon ein paar hundert Jahre jetzt noch.
Ja, weil wenn es das Mittelalter war, dann weiß man ja sehr genau, wann das Endalter beginnt.
Ja, das glaube ich, glaub ich, das
ist muss mal jemand rechnen. Naja.
Du,
sag
Tagi,
es. Du apropos, willst sagen, Endzeit.
Apropos Endalter und Endzeit. Ich glaube, was in die Endzeit kommt, ist die diese Folge.
Genau. Okay. Dann vielen lieben Dank fürs Hören. Bitte empfehlt uns weiter, das hilft uns sehr. Lasst uns eine nette Bewertung da und bewertet uns mit allen Sternen, die gehen. Darüber freuen wir uns auch sehr. Folgt uns gerne bei Instagram @christianhuber
@christian_huber
@christian_huber@tagambakshi Sorry, das hatte ich jetzt nett auf dem Schirm. Ja. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Es sei denn, hier ist noch Christian Huber mit einem Highlight der Woche.
Hier ist Christian Huber mit einem Highlight der Woche. Und zwar, wir haben einen Vorhang oben im Wohnzimmer. Und da war seit, als ich den aufgehängt habe damals, habe ich eine Schlaufe vergessen, an die Vorhangstange zu hängen. Und habe mir immer gedacht, so, das machst du irgendwann mal, das machst du irgendwann mal. Das ist 6,5 Jahre her.
Ja.
Gemacht habe ich es heute früh. Ich habe den Vorhang, also bis zur Hälfte, einmal abgehangen, dann wieder aufgefädelt mit dieser Schlaufe drin. Und ich kann es nicht erwarten, heute Abend nach Hause zu kommen und dann nur mir diese schön ordentlich aufgehangene Vorhangschlaufe.
Wie lange hat es insgesamt gedauert, Nettozeit, die du verwenden musstest, um den Vorhang nochmal neu aufzuhängen?
70 Sekunden.
Ja, und wie lange war es in deinem Kopf? Das müsste ich mal machen.
6,5 Jahre. Ja.
Classic.
Yes. Ja,
Woche.
Bis dahin.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.